Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Wortbetrachtung haben können. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wer von euch kennt Mia Thermopolis? Kennt keiner von euch Mia Thermopolis? Besser gesagt Amelia Mionette Thermopolis Rinaldi, Prinzessin von Genovia. Klickt es mittlerweile bei euch? Ich bin enttäuscht von euch. Ein 15-jähriges Mädchen, eher Kategorie graue Maus, Außenseiterin in der Schule. Sie hat kaum Freunde, lebt allein mit ihrer Mutter in einer ausgedienten Feuerwache in San Francisco. Macht's jetzt Klick? So langsam? Plötzlich Prinzessin, Chiara hat es erraten, plötzlich Prinzessin. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Plötzlich Prinzessin, ein Filmtitel aus Hollywood, dem die Traumfabrik dieses alte Aschenputtel-Image, diesen alten Aschenputtel-Klassiker, ganz neues Leben einhaucht. Es ist interessant, wie in diesem Film beschrieben wird, wie aus diesem kleinen Mauerblümchen eine junge Frau eine Prinzessin heranreift. Und das passiert, indem ihre Großmutter eine leidende Hand, eine leidende Figur einnimmt und ihre Freundin sie unterstützt bei den Dingen, die sie oft so erleben muss. Das sind Tritte ins Fettnäpfchen und manche schmerzliche Erfahrungen, die sie damit machen muss. Dieses junge Mädchen steht auf einmal auf der Bühne, auf dem Parkett der Weltbühne und hat es mit Staatsoberhäuptern und Königsfamilien zu tun und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie ist überfordert damit. Man könnte bei ihr davon reden, sie muss so einen Identitätswechsel vornehmen, eine neue Verantwortung auf sich nehmen und dieser Verantwortung gerecht werden. Dieses Mädchen, was eher so zerzaust aussieht, zerrissene Jeans anhat, mit einem E-Roller zur Schule fährt und am liebsten von niemandem gesehen werden will, wird in eine ganz neue Position hineingehoben. Und von genau diesem Identitätswechsel redet auch unser Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. 1. Petrus 2, 1, Vers 10. Und an den Überschriften der unterschiedlichen Übersetzungen können wir schon etwas davon erahnen, was das meint, was das heißt. Da heißt es in Hoffnung für alle, Christen, das Volk Gottes. Oder der neuen evangelistischen Übersetzung, in Gemeinde und Welt. Luther 2, 17 schreibt, das neue Gottesvolk. Und die Elberfelder schreibt, hohe Berufung der Erlösten. Um die geht es nämlich heute Morgen, um die Erlösten. Und ich lese uns den Text mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es in Vers 1, legt also ab alle Bosheit von euch, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Verlangt stattdessen wie Neugeborenen nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch keinen Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. Das ist der Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Wenn wir uns noch mal so kurz zurück erinnern an dem, was im 1. Petrus stand, dann müsste man eigentlich sagen, Petrus, warum hast du eigentlich das zweite Kapitel noch geschrieben? Das erste Kapitel, das war doch so voll von Dingen, die uns als Christen ja wertvoll machen, die uns als Christen ganz wichtig sind. Was könnte denn danach noch kommen? Atemberaubende Veränderungen haben sich vollzogen. Wiedergeboren, neugeboren zu einer neuen Hoffnung, können wir im ersten Kapitel lesen. Durch Christus. Erben Gottes, hat der Hansi was zugesagt. Erkauft mit dem teuren Blut Christi. Erkauft durch den zuvor Auserwählten, Auferstandenen für euch. Das ist das erste Kapitel. Das sind die Dinge, die uns im ersten Kapitel berichtet werden. Und der Petrus schreibt das an die Gemeinden in Kleinasien. Und er sagt euch, die jetzt zum Glauben gekommen seid, er macht ihnen in ihrem unchristlichen Umfeld der aufziehenden Christenverfolgung, die durch Nero dann kommen wird, die Wirklichkeit des neuen Lebens deutlich. Ihr seid berufen, ihr seid auserwählt, ihr seid erkauft. Das sind Dinge, die wir mit unserem Verstand eigentlich gar nicht begreifen können. Und was kann danach noch kommen, nach diesen Aussagen aus dem ersten Kapitel? Petrus sagt ja im Endeffekt, ruht euch aus in diesem Glauben, in dieser Hoffnung auf das, was Christus für euch getan, was Gott für euch vorbereitet hat vor Grundlegung der Welt. Kommt zur Ruhe trotz der Umstände. Das ist die Aussage. Kleinasien war zu der damaligen Zeit kein Steinbach, kein behütetes Dorf, das war eine heidnische Welt. Und die ersten Christen, die hatten da hart zu kämpfen. Die mussten ihren Mann und ihre Frau stehen, die konnten in der Regel gar nicht zur Ruhe kommen, weil sie ständig angegriffen waren von ganz vielen unterschiedlichen religiösen Einflüssen und auch durch die Verleumdung der Mitmenschen in der Zeit. Das war etwas Neues und etwas Neues ist etwas, was immer auch angegriffen wird. Und er sagt im ersten Kapitel, kommt zur Ruhe trotz der Umstände. Ruht in Christus, ruht in diesem Glauben. Das ist die Wirklichkeit des neuen Lebens im Kapitel 1. Aber das zweite Kapitel ist ein ganz wichtiges Kapitel. Das muss kommen, weil ausruhen, ruhen heißt eben nicht nur ausruhen. Diese neue Hoffnung, das neue Leben, was im ersten Kapitel angesprochen wird, ist expansiv, es geht nach außen, es will die Welt erobern, es muss die Welt erobern, weil es Gottes gute Botschaft ist. Sie ist unwiderstehlich. Hoffnung, die unwiderstehlich ist, die nach außen muss. Sie zieht Kreise. Und deswegen schreibt Petrus jetzt dieses zweite Kapitel, der sagt uns, ihr könnt im Glauben ruhen, ihr könnt im Glauben zur Ruhe kommen, aber das heißt für euch nicht, das heißt für uns nicht ausruhen. Das zweite Kapitel berichtet uns ganz explizit von dem, was das neue Leben bewirkt, was die Expansion, was das Wachstum des neuen Lebens ist. Petrus schreibt in Vers 9, ihr, und meint die Christen, die damals ja durch diesen Brief angesprochen worden sind in Kleinasien, ihr seid ein auserwähltes Volk, ein ausgewähltes Geschlecht. Und er macht nochmal deutlich das, was er im ersten Kapitel gesagt hat, er verstärkt das nochmal. Ihr seid Erben, ihr seid Kinder und ihr seid darüber hinaus noch ein auserwähltes Volk, ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Er verstärkt die Aussage aus dem ersten Kapitel nochmal ganz immens. Was heißt denn ein auserwähltes Volk, etwas Besonderes zu sein, von königlichem Stand geadelt zu sein, ähnlich wie unsere Prinzessin Mia aus diesem Film Plötzlich Prinzessin? In 2. Mose 19 und 5. Mose 7 wird uns da ein bisschen was von berichtet. Da sagt Gott zu den Israeliten am Sinai, also eine ganz besondere Gottesbeziehung, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du zu den Israeliten sagen sollst. Gott sagt durch den Mose, du Volk Israel, ihr seid ein ausgewähltes Volk, ein heiliges Volk, ein Königreich von Priestern. Ihr habt eine ganz besondere Stellung in dieser Welt. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. 5. Mose 7. Es wird deutlich, wozu dieses Volk Israel auf dieser Welt ist. Es wird deutlich, was das für ein Anspruch ist an dieses Volk Israel. Wir wissen, wie das Volk damit umgegangen ist. Und jetzt sagt der Petrus uns indirekt über die Gemeinden in Kleinasien, der Brief gilt uns ja heute genauso, ihr, du, ich, ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid königliches Priestertum, ihr seid Kinder und Erben. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Das ist eine ganz hohe Latte, die da gelegt wird. Eine ganz hohe Latte, die an dieses junge Mädchen gelegt wurde, dass sie plötzlich Prinzessin sein sollte. Was heißt das denn, königliches Priestertum zu sein? Da müssen wir so einen Blick zurücktun ins Alte Testament. Da heißt es, der Priester war ja derjenige, der letztendlich eine ganz besondere Aufgabe hatte. Er war der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er durfte in das Allerheiligste hinein. Er konnte die Opfer annehmen und so weiter und so fort. Er hatte eine ganz besondere Stellung und war der Mittelsmann zwischen Gott und den Menschen. Und wenn jetzt der Petrus hier schreibt, ihr seid das auserwählte königliche Priestertum, dann heißt das doch im Umkehrschluss, wir haben das nicht mehr nötig, dass wir einen Mittler haben. Wir können direkt auf dem direkten Weg über unseren Herrn Jesus Christus zu Gott, unserem Vater, kommen. Ist das für uns noch etwas Besonderes oder ist das mittlerweile alltäglich? Verinnerlicht, abgehakt, gut, so ist es. Ist das für uns noch etwas Besonderes, dass Petrus den Anspruch an uns stellt, ihr seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, ein königliches Geschlecht? Ist das für uns was Besonderes? Oder der Umkehrschluss könnte ja auch sein, oh, wie gut, dass wir Profis haben. Pastoren und Älteste und wie auch immer. Und weil die das ja so gut können, können wir uns ausruhen. Also beim Hausbesuch, das können die ja machen, die sind dafür ausgebildet, die haben vielleicht eine Ader dafür. Oder beim Gebet oder beim Renovieren in der alten Schule oder wo auch immer. Gut, dass wir die Profis haben. Nein, Petrus macht hier einen Identität an uns deutlich. Ihr seid das auserwählte Volk, das königliche Geschlecht. Da kann keiner, wie hat der Onkel immer gesagt, nicht nebendurch. Das ist, ihr seid, Punkt. Ihr werdet nicht sein, ihr könntet vielleicht sein oder sonst irgendwas. Ihr seid, der Dirk und der Andi und der Angie und jeder von uns, der an Christus glaubt, hat diesen Satz über seinem Leben. Ihr seid auserwähltes Volk, Gottes Geschlecht, Gottes königliches Priestertum. Gott adelt die Gemeinde, adelt die Christusgläubigen aus den Juden und aus den Heiden in Kleinasien. Er sagt ihnen, spricht ihnen zu, ihr habt eine neue Position, eine neue Identität. Ihr seid auf einen neuen Level gestiegen. Durch diese Verbindung mit Jesus, durch das Erbe über Jesus Christus. Ihr seid ab sofort Prinzen und Prinzessinnen. Ihr seid, du bist, ich bin. Prinzessin, Prinz, Erben durch das Blut der Auferstehung Christi. Und ihr kennt diesen alten Spruch, Adel verpflichtet. Und ich sage einfach mal, diese neue Identität, königliches Priestertum, königliches Geschlecht, königliches Volk, das verpflichtet. Das verpflichtet. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt könnte wieder so die Keule kommen. Jetzt müssen wir mal, ich versuche es mal andersrum zu versuchen darzustellen. Diese Mia Thermopolis war durch die Blutsverwandtschaft über ihren Vater Erbin. Sie war Prinzessin von Blutswegen. Sind wir auch über das Blut Jesu Christi. Aber sie musste in diesen Stand hineinwachsen. Sie musste einige Dinge für ihr Leben lernen. Sie stand manchmal davor wie ein Ochs vom Berge. Wenn man so den Film, was sich so erinnert, wenn man geschaut hat, da waren schon so ein paar Hämmer drin, die sie gemacht hat, so beim Parkett mal in der Nase bohren oder über den zu langen Rock gestolpert oder was auch immer. Es war für sie A, nötig Kleiderwechsel, B, es war nötig Pediküre und Maniküre und manche Stunde Benehm- und Etikettunterricht. Das musste sie über sich ergehen lassen, um diesen Stand, den sie von Blutswegen hatte, auch nachher ausfüllen zu können. Und dabei macht ihre Großmutter ja etwas ganz Interessantes, die macht nämlich Prinzessinnenunterricht, ja, Prinzessinnenunterricht, um sie für ihr zukünftiges Leben, für ihr zukünftiges Amt ja, brauchbar zu machen, sage ich mal. Sie macht aus diesem hässlichen Entlein einen bezaubernden Schwan und das kostet sie so einiges an Nerven. Plötzlich Prinzessin, plötzlich Prinz. Petrus übernimmt diesen Unterricht der Großmutter für uns heute Morgen. Er macht uns in diesem Text einiges deutlich, was es heißt, ja, in dieser Schule, in diesem Unterricht zum Adelsgeschlecht hin zu reifen und ja, zu verstehen, was Gott von uns will. Und ich glaube, gerade dieser Petrus ist, glaube ich, der zweitbeste Lehrer, von dem wir lernen könnten. Warum ist er der zweitbeste? Der Beste wäre Jesus direkt gewesen. Aber dieser Petrus, der war bei dem Besten in der Lehre. Der hat bei Jesus gelernt. Der hat bei Jesus nehmen und Etikette und nicht in der Nase bohren und sonstiges erlebt und gelernt. Der war hautnah dabei. Er hat gemerkt, wie Christus sie als Jünger geführt, gelenkt und geleitet hat, sie in die neue Position hinein begleitet hat. Wie Christus ihn deutlich gemacht hat, das sind Dinge, die sind für euch wichtig, die tut. Und das sind Dinge, die sind weniger wichtig, die lasst. Das hat er bei Jesus erlebt. Und er hat hautnah das gespürt, was Jesus Christus meint. Ja, ihr habt eine neue Identität, einen neuen Stand. Er hat bei dem besten Lehrmeister gelernt und was aus meiner Sicht diesen Petrusbrief für uns ganz wichtig macht. Er hat bei diesem besten Lehrmeister auch gelernt, wie man mit schwarzen Schafen umgeht. Dieser Petrus war derjenige, der alles dran gesetzt hat und alles getan hat. Ich will immer bei dir sein. Und der dann versagt hat. Und wir können dann sehen, wie der Petrus von Jesus, in Johannes 21 können wir das lesen, wie Jesus diesen Versager, dieses schwarze Schaf der Königsfamilie wieder eingesetzt hat, wie er mit ihm umgegangen ist. Und von daher ist es gut, sich diesen Brief mal oder dieses Kapitel anzuschauen und zu sehen, was macht er denn? Was sind die Dinge denn, die dieser Lehrmeister, die dieser Prinzessinnenunterricht für uns wichtig macht? Ich würde an dieser Stelle mal einen Cut machen für mich. Wenn jemand jetzt Ideen hat, sich beteiligen möchte, macht das und ich würde dann gleich den Schluss machen.
Ist das an? Ja. Einen Gedanken möchte ich auch weitergeben hier, der schon im ersten Kapitel vorkommt, auch hier ja stark erwähnt wird, wurde auch von Andi schon erläutert, aber ich würde sagen, nicht gerade so stark. Es geht um das Wort heilig. Was bedeutet das? Heilig, Heilige. Und ich will es jetzt von der Bibel her, was uns die Bibel über dieses Wort sagt. Heilig, Heilige. Habe ich mal nachgeguckt. Wo kommt es das erste Mal vor? Wo kommt es das erste Mal vor in der Bibel? Bekannte Stelle. Am Dornbusch. Zieh deine Schuhe aus, mit meinen Worten. Sagt die Stimme, also Gott, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, der ist heilig. Habe ich gedacht, ja, was sagt mir das konkret? Also die Gegenwart Gottes, wo die Gegenwart Gottes ist, da ist die Heiligkeit da. Und heilig ist ja in dem Alten wie im Neuen Testament allgemein übersetzt oder heißt Absonderung. Und Absonderung für Gott. Und was heutzutage in der Welt so als heilig alles genannt wird, das ist ja, hat teilweise gar nichts mehr mit der Bibel zu tun. Bis hin zum Heiligen Vater, der Papst. Mein Schwiegervater, ein tiefgläubiger Mensch, der hatte vor etwa 50 Jahren hatte ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der war Katholik. Der Arbeitskollege war Katholik. Und der Arbeitskollege, der wollte meinem Schwiegervater wirklich klar machen und deutlich machen, wie gut der Papst ist und wie heilig, das ganz besonders, wie heilig er ist, der Papst. Mein Schwiegervater hört ihm zu, eine Weile, und dann sagt er, der Papst ist nicht heiliger wie ich. Da ist was dran. Du und ich, ein wiedergeborenes Kind Gottes, ist wirklich ein heiliger, mit diesem Wort mal gesagt, ein heiliger Mensch. Und einmal heilig in der Stellung. Wir sind wirklich heilig in der Stellung. Was meine ich mit Stellung? Wenn wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben, wiedergeboren sind, dann sind wir wirklich heilige Menschen. Oder abgesondert für Gott, mit diesem Begriff zu bleiben. Abgesondert für Gott. Zweitens, also abgesondert für Gott, das heißt für immer. Von jetzt an, von dem Zeitpunkt an, seit du dich zu ihm bekehrt hast, bis in alle Ewigkeit. Nicht mehr rüttelbar, da kann niemand mehr dran rütteln, haben wir genug Stellen für. Das zweite, der Wandel. Der Wandel soll heilig sein, lesen wir ja auch. Diese Stelle, die der Andi auch erwähnt hat, die ist, er hat die Stelle aus 3. Mose 19. Petrus erwähnt sie hier im ersten Kapitel, im Vers 15. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das Zitat, hat er ja erwähnt, ist aus 3. Mose 19, Vers 2. Also wir sind heilig. Also, und, aber der Wandel, also das Erste, in der Stellung sind wir wirklich tadellos vor Gott. Ab der Wiedergeburt sind wir wirklich vor Gott in der Stellung, tadellos. Der Zustand, der ist dürftig. Der Zustand, lesen wir hier, der erste Vers liegt ab und dann zählt er auf. Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und. Also der Zustand. Aber auch da dürfen wir immer wieder zu unserem Herrn kommen. Und wie heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, glaube ich, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das dürfen wir. Wir dürfen es wirklich jeden Tag neu. Jeden Tag neu zu ihm kommen. Zweitens, das war zweitens der Wandel. Und dann drittens, im Blick auf die Zukunft. Hier eine ganz schöne Stelle aus dem ersten Johannesbrief. Also der zweite Brief, dann ist schon Johannes. Das ist im dritten Kapitel, lese ich mal zwei Verse. Der zweite und dritte Vers. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Also was das in Zukunft bedeutet, können wir uns jetzt nicht einmal vorstellen. Wenn ich hier stehen bleibe, ja, wir sind Kinder Gottes, aber ich will ja wissen, was auch in Zukunft auf mich zukommt oder wie das sein wird. Und hier kam mir sofort, als ich diesen Vers heute Morgen las, diese Worte, die ein Dozent so geprägt hat, immer weiter lesen, nicht stehen bleiben, den Kontext sehen, also immer weiter. Jetzt lese ich weiter. Und da haben wir so eine schöne Antwort. In Vers 3, den zweiten Vers habe ich gelesen. Ich lese nochmal von Anfang. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, also wie unser Herr. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und der dritte Vers jetzt, wer auf so etwas hofft, und wir dürfen hoffen, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er, wie unser Herr. Wieder zurück zu unserem Gedanken im ersten Petrusbrief, legt ab. Legt ab und das immer wieder neu. Also diese drei Punkte nochmal in der Stellung, sind wir vor Gott tadellos für die Ewigkeit. Im Wandel dürftig, aber wir dürfen immer wieder kommen zu ihm und er vergibt uns, und was im Blick auf die Zukunft dürfen wir wirklich hoffen, dass er sein Wort hält und dass wir so sein werden wie er. Ist das nicht ermutigend? Amen.
Als ich den Text heute Morgen las, dann kamen so einige Assoziationen zu meinem persönlichen Leben im Moment. Ich habe die Verse so gelesen und habe gedacht, ups, das kenne ich ja irgendwie aus meinem persönlichen Erleben, aktuell oder in der Vergangenheit. Und das wollte ich euch einfach mal sagen, wie ich den Text so für mich empfunden hatte. Da ist zum Anfang ja der Bericht von diesem Baby, von diesem Neugeborenen. Gestern war ich mit dem Dominik auf der Baustelle und habe ein bisschen mit dem zusammen Müll weggefahren. Und natürlich war das neugeborene Baby Thema im Auto. Und im Prinzip habe ich dann so gedacht, ja, so ein Neugeborenes, das Einzige im Wesentlichen verlangt das nach Futter. Das ist so das Wesentliche, was man so nach außen hin sieht. Immer Futter. Und der Dominik sagt dann, ja, 2:30 heute Nacht oder was weiß ich. So. Und hier steht genau das. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Ich habe dann heute Morgen auch eine Erklärung gefunden für dieses Wort vernünftig. Das hat wohl im Griechischen ein Wortstamm, der von Logos her, also das Wort. Ich saß eben da hinten in der Ecke, habe so rübergeschielt zur Kerstin, habe ich gesagt, spitze. Die sitzt da, hat die Bibel auf dem Schoß, wunderbar. Warum haben wir das nicht alle hier oder am Handy oder was weiß ich? Und ja, das scheint wohl dann die Milch, die Muttermilch zu sein, Chiara, die für uns und unser geistliches Leben gut ist, die uns dann wachsen lässt, damit ihr zunehmt, steht da im Vers 2. Das ist so das Erste, wo mir der Gedanke, mir kam an die kleine Jael, kam mir der Gedanke hier und habe gedacht, das ist doch ein schönes Beispiel, was wir uns alle gut merken können. Wir wollen wachsen und schreien nach dieser Milch, vielleicht nachts 2:30, damit wir wachsen können. Und wachsen bedeutet hier, das hat Hans eben schon ein bisschen erklärt, es gibt ja Dinge, die noch nicht so sind in unserem Leben, wie sie eigentlich sein sollten, wie Gott sie sich vorstellt. Hier steht was von Bosheit, Betrug abzulegen, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Der ein oder andere wird sich sicher hier und da wiederfinden in verschiedenen Ausmaßen. Aber wenn wir über uns selbst reflektieren, glaube ich, so ganz unschuldig sind wir alle nicht da. Und dann geht es darum, einfach auch zu wachsen. Und das ist so das Bild, was ich mitgenommen habe von dieser Milch. Und dann auch in Gottes Wort zu suchen, wo ist denn jetzt das, was in meinem Leben gilt, was vielleicht zu ändern ist, was vielleicht, ja, zu korrigieren ist, damit ich in dieses Bild hineinwachse, immer größer werde, zu einem kleinen Kind, zu einem Jugendlichen, bis zu einem Erwachsenen, dann hinterher. Ja, dass ich so werde, wie Gott sich mich vorstellt. Die zweite Assoziation war in Vers 3, da steht was von, dass wir geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist. Da wurde ich an unseren Hochzeitsspruch erinnert. Diesen Monat haben wir Hochzeitstag, 24 Jahre können wir zurückschauen, Tanja und ich. Und ja, ich kann das eigentlich so bestätigen. Wenn man zurückschaut, können wir sehen, wie freundlich unser Herr ist. Die nächste Assoziation, die ich in diesem Text gefunden habe, war die Assoziation von dem Stein des Anstoßes. Also wir kommen daher, dass wir dieses Verständnis entwickeln haben, wie gut unser Gott ist. Und hier ist jetzt etwas von Jesus selbst die Rede, von einem Eckstein. Da fiel mir unser Aufzugsschacht da drüben in der alten Schule ein. Es ist bestimmt ein halbes Jahr her, wo wir die ersten Diskussionen mit dem Statiker und dem Aufzugsmenschen gemacht haben, wie dieser Aufzugsschacht jetzt auszusehen hat, dass das statisch alles so hin und her ist. Dann weiß ich, dann gab es nochmal einen Termin und dann wurden die falschen Steine gelegt, weil die falsche Druckfestigkeit war und so weiter. Ein Riesenaufwand und erst seit kurzem hat der Hans diesen Eckstein, diese unterste Reihe gesetzt. Jetzt wissen wir, wie es nach oben geht und dann geht's auch flott. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist einfach toll. Du musst diesen Eckstein, diese erste Reihe, die muss liegen und dann weißt du, wo es hingeht, damit auch der Aufzug hinterher rein soll. Und es wird noch spannend, ob der Aufzugsmensch dann hinterher dann auch sagt, ja, so passt's jetzt auch wirklich. Ja, aber ohne diesen Eckstein, diese genaue Position, glaube ich, wird das ganze Vorhaben nicht. Dann wird niemand nach oben gehoben werden. Und so habe ich gedacht, ja, wir brauchen Jesus als diesen markanten Eckstein. Und da muss es sich dran orientieren. Nach rechts, nach links, im Winkel. Das muss sitzen. Dieser Eckstein muss sitzen. Und das, glaube ich, ist es auch wichtig für unser Leben. Wir brauchen die Orientierung, die glasklare Orientierung an diesem Eckstein Jesus Christus. Und die vierte Assoziation, als ich heute Morgen hier von zu Hause hier runterkam, grüßte mich jemand aus dem Auto. Die Windschutzscheibe spiegelt so. Da habe ich gedacht, wer grüßt mich denn hier so? Auto völlig unbekannt, was fällt denn ein? Und dann gucke ich so nach der Seite und sah plötzlich die Hong hinten drin sitzen. Da war das der Danny gewesen. Ja, dann war ich natürlich super froh, die heute Morgen hier so zu treffen. Ich hatte die so jetzt nicht erwartet in dieser Art und Weise. Und die haben mich dann zu diesem Punkt kommen lassen. Es gab ja schon den Kommentar zu dieser Auserwählung als unser Volk. Aber keiner hat, glaube ich, bisher gesagt, warum Gott uns eigentlich auserwählt hat, zu seinem Volk, zu seinem Priestertum, als Heilige. Hier gibt's nämlich in dem Vers 9 ein Damit. Das heißt, hier ist die Erklärung, warum Gott uns auserwählt hat. Und ich lese es mal vor. Das oder damit, sagen andere Übersetzungen, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da habe ich gedacht, jo, das passt auf die Hong und den Danny hundertprozentig zu. Von Berufswegen, ja, haben sie in Südostasien von dem verkündigt, ja, und haben quasi ihren Auftrag wahrgenommen, ja, auserwähltes Volk zu sein und damit wir dann auch von diesen großen Taten Gottes berichten. Und das ist nur noch mal eine Aufforderung an uns auch, das zu realisieren. Wir sind auserwähltes Volk. Ja, der Andi hat es gesagt, das ist so. Aber wir müssen auch wissen, warum. Damit wir Gottes große Taten, und ich glaube, wir haben von seinen großen Taten zu berichten, jeder in seinem persönlichen Leben, berichten können. Von daher ist dieser Text, und damit schließe ich, für mich sehr konkret. Am Anfang steht das kleine Kind, das wachsen muss. Dann kommt die Orientierung, da kommt das Wort Gottes, das uns Nahrung gibt. Und am Ende sind wir in der Lage auch von diesen Wohltaten Gottes, die wir erleben in der Rückschau, diese Freundlichkeit, die wir geschmeckt haben, wie es hier drin steht, auch zu berichten zu seiner Ehre. Und das ist unser Job. Und ich sag mal, wer den Text liest, diese ersten 10 Verse, sehr konkret, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu deuteln und auszulegen, einfach tun, habe ich so gedacht.
Ja, ihr habt einiges gehört. Ich versuche den Faktor mal zuzumachen. Ich versuche nochmal kurz den Prinzessinnen, den Prinzenunterricht zusammenzufassen. Das sind nämlich ganz praktische, Thomas hat schon ein bisschen was so gesagt, ganz praktische Dinge, die wir hier in unserem Text sehen können. Und Achtung, ganz wichtig, da geht es nicht darum, bei dem, was ich jetzt sage, dass wir Christen werden wollen. Petrus schreibt hier an Christen, die schon Christen geworden sind, die in dem täglichen Unterricht sind, ja? Also die nicht jetzt auf diese Stufe des Prinz und des Prinzessin erhoben werden müssen, das sind sie schon. Die sind jetzt in dem Leben. Ja, wird in diesem Text, wenn man das so ein bisschen grammatikalisch sich betrachtet, wird davon berichtet, dass das ein Prozess ist, der immer noch läuft oder der immer noch am Laufen ist, der noch nicht abgeschlossen ist. Abgeschlossen ist, wir sind Auserwählte geworden durch die Gnade, durch dieses Hinwenden zu Jesus Christus. Und dann sagt Herr Petrus in diesem Text uns, gibt uns so ein paar Hinweise, die uns in diese Richtung führen können. Achtung, 6 Punkte habe ich gefunden. Einige sind schon genannt worden. Ich versuche sie nochmal zusammenzufassen. Erster Punkt, legt ab, Vers 1. Legt ab alle Bosheit und so weiter. Thomas hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Der Petrus, der berichtet hier von seinem Leben. Er berichtet von dem, was er erlebt hat. Und er kann das sagen, legt ab. Er hat erlebt, wie Dinge wie Bosheit, Verleumdung und so weiter im Jüngerkreis, im weiteren Jüngerkreis sich breit gemacht. Er hat erlebt, was sind die Konsequenzen aus diesen Dingen, die da passiert sind. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Er hat selbst dazu lernen müssen. Er hat selbst lernen müssen, abzulegen. Er hat ablegen müssen, die Verleumdung, seine Impulsivität, seine Bosheit, die vielleicht auch dadurch kam. Also der erste Punkt, erste Lektion in unserem Prinzen- und Prinzessinnenunterricht: legt ab, zieht das Neue an. Ja, der Petrus, als er berufen worden ist, hat er alles abgelegt, sein ganzes Handwerkszeug. Er war ja Fischer gewesen, ist nachgefolgt, ist berufen worden und hat abgelegt. Legt ab, ganz wichtig für uns, legt ab alle Bosheit, legt ab alles das, was nicht zu Gott passt, was nicht zu eurer Position letztendlich passt. Ja? Es gibt so manche Machthaber, wenn man nach Nordkorea guckt oder sonst wo, die haben das nicht geschafft abzulegen. Die denken für sich und nicht für ihr Volk. Sie denken nicht für den König, dem sie untergeordnet sind. Die denken für sich. Petrus sagt, legt das ab. Zweitens hat der Thomas gesagt, seid begierig. Seid begierig, wie ein kleines Kind, das penetrant schreit, Chiara, bis es gestillt worden ist, oder? Das macht manchmal ganz schön Kummer und Sorge, oder? Und dann wird es nicht so richtig satt. Seid begierig nach Gottes Worten. Ich glaube, der Petrus kann uns da ein gutes Beispiel geben. Er hat an den Lippen von Jesus gehangen. Er hat tatsächlich live erlebt die Bergpredigt, die Wundergeschehnisse. Er hat erlebt, wie Jesus Blindes sehen gemacht hat, Lahme gehen gemacht hat. Hat gesehen, wie er mit den anderen umgegangen ist, mit den Pharisäern, wie er für das Wort Gottes eingestanden hat. Er hat die Predigten von Jesus hautnah erlebt. Seid begierig nach diesem Wort Gottes, nach diesem Logos, nach dieser in der Person Jesus gekommene Wort Gottes. Seid begierig danach. Erinnert euch an den Geschmack, hat der Thomas bis dazu gesagt. Ihr habt ja schon so viel Gutes erlebt. Ihr habt ja schon gesehen, wie freundlich der Herr ist. Ihr habt diesen Schritt von der Finsternis ins Licht, das wird ja hier im Text auch beschrieben, das habt ihr schon erlebt. Ihr seid aus dem Dunkeln ins Licht gekommen. Ihr habt geschmeckt, Thomas, und im Zunehmen haben wir kein Problem mehr zwei. Warum sollen wir schmecken? Warum sollen wir begierig sein? Damit wir wachsen, dass wir zunehmen, aber in geistlicher Richtung. Und wir wollen uns heute Morgen daran erinnern. Wir wollen sehen und schmecken, wie freundlich unser Herr zu uns ist. Erinnert euch an den Geschmack. Wenn es mal schlecht ist, denkt an die gute Sachertorte oder an den guten Pudding oder was auch immer. Denkt an die guten Dinge, die in eurem Leben durch Christus geschehen sind. Vers 4, kommt zu ihm. Nicht irgendwohin, kommt zu ihm, kommt zu dem lebendigen Stein. Lebendige Steine, Hans, hast du schon mal einen gesehen? Ich glaube nicht, oder? Sind alle so tote Materie. Aber die Bibel sagt, kommt zu ihm, zu dem lebendigen Stein. Petrus sagt selbst in Johannes 6, 68, 69, Herr, zu wem sollten wir kommen? Zu wem sollten wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Kommt zu ihm. Kommt jeden Tag zu ihm. Kommt in die Gemeinschaft mit Gott. Kommt wieder zurück in die physische Gemeinschaft in der Gemeinde, im Gottesdienst. Die Plätze sind leer. Internet ist gut, aber hier sein in der Gemeinschaft ist viel besser. Kommt zu ihm. Das ist die vierte Lektion. Fünfte Lektion. Lasst euch aufbauen zur Gemeinschaft in der Gemeinde. Nehmt euren Platz ein. Lasst dich dazu aber auch mal behauen. Lasst dich mal zurechtweisen und lasst dich mal in deinen Platz, den du in dieser Gemeinde, in der Gemeinde Gottes hast, lasst dich da mal behauen und lasst dich mal einpflanzen, einsetzen in die Lücke, die gerade gefüllt werden muss. Und dabei ganz wichtig, orientiert euch an dem Eckstein. Orientiert euch an dem Eckstein. Macht ihr nicht die Lücke für euch, sondern lasst euch von dem Eckstein eure Lücke, euren Platz zeigen. Der Hans weiß es vielleicht noch, vor 20 Jahren ungefähr bei der Resi hast du eine Trockenmauer gemacht. Gell? Und da war ein Riesenberg, 2 oder 3 LKW-Steine. Ja? Und der Hans hat lange gesucht, bis er diesen Eckstein gefunden hat, den Stein, mit dem er anfangen wollte, mit dem er diese Trockenmauer machen wollte. Und an diesem Stein hat er die Mauer orientiert. Also sucht euch nicht den Platz, den ihr meint, sondern lasst euch in die Lücke reinpflanzen, reinsetzen, der orientiert ist an dem Eckstein Jesus Christus. Der sechste Punkt, die sechste Lektion, verkündet Gottes Taten. Vers 9, Thomas hat es angedeutet, das ist eine adlige Mission. Keine Mission Impossible, sondern make your mission visible. Mach deine Mission, mach deine Aufgabe, deinen Stand, mach den deutlich, zeig ihn nach außen. Werde deiner Mission gerecht. Sei Licht für den, der dich aus der Finsternis ins Licht gestellt hat. Das sagt uns Petrus hier. Sei für den Licht, der dich aus der Finsternis ins Licht hineingeholt hat. Lass dich von dieser Hoffnung inspirieren, wo ich eben von gesprochen habe, von dieser neuen Identität. Lass diese neue Identität in Christus Kreise ziehen. Lass dich durch diese neue Identität expandieren. Geh hinaus in die Welt. Lass sie wachsen in dir, damit wir zunehmen zum Heil. Das sind die sechs Lektionen, die aus meiner Sicht, ich habe es jetzt ganz kurz gemacht, die wir aus diesem Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel 1 bis 10 rausholen können. Legt ab, seid begierig, erinnert euch an den Geschmack, kommt zu ihm, lasst euch aufbauen und verkündet Gottes Taten, adlige Mission. Kommen wir nochmal zurück zu Mia. Ihre Mutter hat eine wundervolle Arbeit geleistet. Aus einem Aschenputtel wurde äußerlich dem Aussehen und dem Auftreten nach eine Prinzessin. Also sie hat sich schick gekleidet, neue Frisur, geschminkt und so weiter. Ganz anderes Auftreten, sie hat nicht mehr in der Nase gebohrt und so weiter. Aber es fehlte ihr noch etwas. Ihr fehlte am Schluss ihre Zustimmung zur Intronisierung. Das ist somit die letzte Szene in diesem Film. Sie stellt sich vorne hin im Abschlussball und sagt, ja, ich will Prinzessin sein. Ich will meinen Platz einnehmen. Ihr Lieben, willst du, will ich Thronerbin sein? Will ich Thronerbe werden? Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich dabei sein? Die Adressaten hier im Petrusbrief, das waren Christen, das waren Menschen, die diesen Schritt getan haben, die Ja gesagt haben zu diesem König, die gesagt haben, ich will dein Kind und damit dein Erbe sein. Viele von uns haben diese Identität, diese neue Identität angenommen. Wie sieht es denn bei dir aus? Willst du Thronerbe, Thronerbin sein, werden? Wenn du es noch nicht bist, dann komm zu Jesus und werde Gottes Kind. Amen.
Ja, ich möchte noch kurz mit uns beten. Wir